ARD.
Eigentlich wollten wir heute über die tragische Marke 1000 Tage Krieg sprechen, aber dann hat es heute am frühen Nachmittag die Eilmeldung gegeben, der erste ukrainische Angriff auf Russland mit ATACMS. Das sind die Raketen, die die USA gestern erst für Ziele abseits der Front freigegeben haben, was die Ukraine seit Monaten gefordert hat und vor dem Russland deutlich gewarnt hatte. Eines unserer ausführlichen Themen heute. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir ist Thomas Kuhlmann.
Aus der Nachrichtenredaktion. Hallo Benjamin. Ja, mit hoffentlich allem, was heute passiert und wichtig ist. Und das ist nicht wenig. Ukraine greift Russland zum ersten Mal mit ATACMS an. Du hast es gesagt, unser Top-Thema heute. Wie reagiert Moskau? Was bedeutet das international?
Ja, außerdem 1000 Tage Krieg. Präsident Zelensky hat zum EU-Parlament gesprochen. Und Europa will weiter aufrüsten.
Ja, Russland auch. Russland-Präsident Putin hat die Regeln für Atomwaffeneinsätze heute geändert. Klares Zeichen gegen uns, den Westen.
Und im Nahen Osten gibt es zwar Verhandlungen, aber auch immer neue Angriffe und Tote. Thomas, ATACMS Angriff auf die russische Region Bryansk. Das kam vor ein paar Stunden über die Agenturen. Was ist dazu bekannt?
Ja, hauptsächlich das, was von russischer Seite gesagt wird. Aus Kiew gibt es noch keine richtige Bestätigung. Einzelne Quellen, die sagen, ja, es wurden ATACMS eingesetzt. Aber allgemein gilt ja, Kriegsparteien als Quelle sind so ein Thema für sich. Zumal hier geht es eben auch um den ersten Angriff mit US-Raketen über 100 Kilometer tief in Russland. Sehr sensibles Thema auch für die PR-Abteilung in Kiew und Moskau. Die erste offizielle Reaktion aus Moskau, die hat es aber recht früh gegeben. Frank Eichmann, unser Korrespondent, hat sie sich angehört.
Am frühen Morgen um 3.25 Uhr griff der Gegner ein Militärobjekt in der Region Bryansk mit 6 ballistischen Raketen an, so das russische Verteidigungsministerium. Und bei diesem Angriff wurden Raketen vom Typ ATACMS aus US-Produktion eingesetzt. Es wäre das erste Mal gewesen, kurz nachdem die USA der Ukraine erlaubt haben sollen, gelieferte Waffen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern auch auf russischem Gebiet einzusetzen. Russland hatte vor einer Eskalation des Konflikts gewarnt. Während in Social-Media-Kanälen nach dem Raketenangriff von Explosionen in einem Munitionslager die Rede war, sieht die offizielle Schadensbilanz des Verteidigungsministeriums anders aus. Danach wurden 5 der Raketen abgeschossen, eine 6. beschädigt. Trümmer sollen einen Brand ausgelöst haben, der schnell gelöscht werden konnte. Verletzte oder größere Schäden gab es nach offiziellen russischen Angaben nicht.
Ja, also 5 abgeschossen, keine Verletzten. Motto, nichts passiert. Warum kommt das dann als Eilmeldung?
Ja, gut, es war halt jetzt die erste Bilanz, da wird erstmal runtergespielt. Und das Ding ist, es sind eben US-Raketen. Ne? Wie du schon gesagt hast, davor hatte Russland ja lange gewarnt. Putin meinte mehrfach, mit ATACMS sind die USA Kriegspartei und das wird dann Konsequenzen haben, vermutlich für den kompletten Westen. Die USA und auch Deutschland, der Westen sieht das anders und argumentiert, die Ukraine darf sich auch mit solchen Langstreckenwaffen verteidigen. Das ist vom Völkerrecht gedeckt. Was man aber sagen kann, insgesamt 1000 Tage Krieg und der Ton wird jetzt auf allen Seiten nochmal schärfer und militaristischer.
Die EU-Außenminister haben sich ja heute getroffen. Thema natürlich höhere Rüstungsausgaben wegen Russland und Putin hat eine neue Atomdoktrin unterzeichnet.
Ja, das EU-Treffen war in Warschau. Wenn sich jemand mit russischer Bedrohung auskennt, dann ist es Polen, ja, die Ukraine nebenan. Und Europa darf natürlich auch Trump nicht vergessen. Regierungswechsel in den USA. Wir müssen eben selber in der Lage sein, sagen da auch die Außenminister, die sich da getroffen haben, uns selber zu verteidigen und nicht mehr nur auf die USA zu hoffen, wenn Europa für Trump vielleicht irgendwann nicht mehr so wichtig ist, wie es jetzt noch war.
Ja, und die neuen Atomregeln von Putin, ich meine, bisher war das ja so, jeder Angriff mit Atomwaffen auf Russland wird auch nuklear beantwortet. Aber es müssen halt mit Atomwaffen die Angriffe erfolgen, genau, damit Russland dann auch mit Atomwaffen antworten kann. Aber wie ist das jetzt?
Ja, das haben sie jetzt geändert. Das war sozusagen eine defensive Auslegung und die wurde jetzt, sagen wir mal, angepasst, ja, und auch das hat indirekt mit diesen ATACMS zu tun, wenn es der Kreml denn so auslegen würde. Denn jetzt reicht laut dieser Doktrin schon ein Angriff mit konventionellen Waffen von Staaten, Klammer auf, USA hauptsächlich gemeint, oder auch von Bündnissen, das ist auch neu, ja, Klammer auf, NATO hier indirekt gemeint. Angriffe von anderen Staaten oder von Bündnissen mit konventionellen Waffen, sprich Attackams-Raketen zum Beispiel, sind dann schon Begründung für einen möglichen atomaren Gegenschlag. Ja, wenn du mich fragst, eindeutige Drohgebärde nochmal gegen den Westen.
Ja. Beim G20-Gipfel, der ja gerade in Rio läuft.
Russland darf wieder teilnehmen, war auch mal anders.
War nicht Putin selbst, sondern Außenminister Lavrov, sonst wäre Putin ja verhaftet worden, glaube ich.
Richtig, Haftbefehl, der besteht noch.
Und der wurde schon gefragt, neue Atomdoktrin, Angriff mit US-Raketen, heißt das jetzt Atomkrieg?
Ja, da wird einem ein bisschen schwindelig, auch als Nachrichtenredakteur bei der Eilmeldung. Genau, Frage ging an Lavrov beim G20-Gipfel in Rio. Die Antwort kam dann auch als Eilmeldung. Ja, Lavrov sagt, es wird keinen Atomkrieg geben. Das sind auch Sätze, wo man nicht dachte vor 1000 Tagen, dass es mal so weit gehen würde. Er sagt aber auch, wir haben jetzt schon eine neue Situation, und er hat auch nochmal wiederholt den Vorwurf, dass damit die USA sich ja durch ihre Raketen beteiligt hätten.
Und wie viele Experten ja schon lange gewarnt haben, es gibt eine neue Blockbildung und das immer offener.
Ja, genau. Das ist mal wieder ein Beleg dafür, was da auch bei G20 passiert ist. Ne? Auf der einen Seite Team Russland, Team China. Ja, ich erinnere dich, zu Anfang des Krieges hieß es noch, wir haben Geheimdienstinformationen, dass es hier eine Unterstützung geben könnte und so weiter. Mittlerweile findet das alles relativ offen statt. Ja? Geheimdienste berichten jetzt zwar, aber auch Politiker nehmen es sofort auf, China soll bewaffnete Drohnen an Russland liefern. Die indirekte Unterstützung war eh schon länger bekannt. Nordkoreanische Soldaten sind in Russland vermutlich schon, weitere sollen folgen. Also der Iran unterstützt Russland mit Drohnen. Und Lavrov, wie auch jetzt bei den G20, es ist der offene Versuch, eben international immer mehr Länder ins eigene Team zu ziehen, aus dieser Achse des Westens raus zu lösen und das Ganze halt mit den Argumenten, der Westen sei an allen Krisen und Kriegen schuld, er lebt immer noch das Erbe der Kolonialzeit, die unterdrückten Staaten und so weiter. Wir und China behandeln euch viel besser, wechselt die Seite, kommt in unser Team. Stichwort BRICS hat er auch mehrmals genannt, bei uns läuft es viel besser. Also es ist wirklich eine offene Blockbildung, eine offene Konfrontation, die da mittlerweile auf der Weltbühne stattfindet, nach 1000 Tagen.
Auch den Krieg im Nahen Osten hat Lavrov da heute als Argument angeführt. Auch dort wird die Lage ja nicht besser. Bevor wir da jetzt genauer hinschauen, es gibt ja noch eine Sache, und zwar dieses Unterwasserkabel, beziehungsweise diese zwei Unterwasserkabel in der Ostsee.
Ja, durch die Ostsee, läuft von Finnland nach Deutschland und irgendwo in der Nähe von Schweden ist das gebrochen, ist kaputt. Ja, und es gab das große Rätselraten, woran liegt das? Sabotage von Dingen in der Ostsee, sag ich mal, sind ja nun nicht ganz neu. Heute früh hieß es dann auch von Verteidigungsminister Pistorius, es war wohl Sabotage, aber Stand jetzt, später Nachmittag, es gibt noch keine eindeutigen Hinweise, es gibt viele Spekulationen, es gibt jetzt Berichte, dass ein chinesischer Frachter da durchgefahren sein könnte, da wird aber auch eher darüber spekuliert, dass er das mit dem Anker oder mit dem Fangnetz dieses Kabel beschädigt hat. Also, nichts Genaues weiß man nicht. Fakt ist aber, Schweden hat offiziell Ermittlungen eingeleitet und es wird untersucht, aber genau sagen lässt sich das noch nicht.
Okay. Ja, dann kommen wir mal zum Nahen Osten. Um den soll es natürlich heute auch noch gehen und um den Libanon hauptsächlich. Der US-Vermittler für den Nahen Osten, der heißt Amos Hochstein, der ist ja heute wieder in Libanon gereist zu Gesprächen über die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah.
Da geht's nur um Hisbollah.
Da geht's genau nur um Hisbollah. Er hat sich da mit dem Parlamentspräsidenten im Libanon, Nabi Berri, getroffen. Der wird immer als wichtiger Gesprächspartner so für die Spitzenvertreter aus den westlichen Regierungen genannt. Aber der ist auch Verbündeter der Hisbollah.
Ja, er scheint da so die graue Eminenz im Libanon zu sein. Nabi Berri, der zurzeit, sagen die Korris, unsere Korrespondenten, wohl der mächtigste und wichtigste Politiker da im Libanon. Seine schiitische Amal-Partei ist mit der Hisbollah verbündet, hast du gesagt. Gleichzeitig gilt er aber auch als flexibler Taktiker mit Kontakten ins Ausland, auch in alle möglichen, zu allen möglichen Regierungen. Wenn es um einen möglichen Waffenstillstand mit Israel geht, soll seine Vermittlung wohl entscheidend sein. wer Barry ist und warum an ihm offenbar kein Weg vorbeiführt, wenn man da irgendwann mal wieder Frieden haben möchte, das berichtet unser Korrespondent im Libanon, Moritz Behrendt.
This in the hands of Barry now.
Jetzt liege alles in den Händen von Nabi Barry, sagt Fuad Signora. Der ehemalige Regierungschef Libanons wählt drastische Worte.
He can save the country,
Barry könne das Land retten oder in den Abgrund treiben. Täglich schlagen israelische Bomben im Süden der Hauptstadt Beirut ein. Die schiitische Hisbollah-Miliz wiederum beschießt Haifa. Gleichzeitig laufen diplomatische Bemühungen um einen Waffenstillstand. Verhandelt wird unter Feuer. Ende letzter Woche übermittelten die USA in Beirut einen Vorschlag für eine Feuerpause an Nabi Barry. An dem Urgestein der libanesischen Politik führt derzeit kein Weg vorbei. Der 86-jährige Schiit ist seit 32 Jahren Parlamentspräsident. Vor 2 Jahren, als er von den Abgeordneten in seinem Amt bestätigt werden sollte, scherzte er:
Bei der Wahl schreibt ihr einfach auf einen Zettel den Vor- und Nachnamen des Kandidaten, also Nabi Barry.
Geboren wurde Barry 1938 als Sohn libanesischer Auswanderer in der damaligen britischen Kolonie Sierra Leone in Westafrika. Seit Anfang der 80er Jahre ist der Jurist die bestimmende Figur der schiitischen Amal-Bewegung, von der sich wenige Jahre später die Hisbollah abspaltete. Heute sind die Hisbollah und Barrys Amal-Partei enge Verbündete.
Unsere Haltung gegenüber Israel ist klar,
sagt Mohammed Khawaja, der für die Amal im Parlament sitzt.
Wir betrachten Israel als westliches Konstrukt in der Region. Israel ist die Ursache für die Kriege im Libanon, in Palästina, in der gesamten arabischen Welt.
Der neue Generalsekretär der Hisbollah, Naim Qassem, bezeichnet Barry als großen Bruder. Doch während die Hisbollah den bewaffneten Kampf gegen Israel in den Vordergrund stellt, setzt Nabi Barry auf internationale Kontakte und darauf, seine eigene Macht im Libanon zu festigen.
Er ist derjenige, der die Wahl des Präsidenten und des Premierministers beeinflusst. Und er ist das einzige Bindeglied zur Hisbollah, das von Arabern, Amerikanern und Europäern akzeptiert wird,
sagt der renommierte libanesische Journalist Amin Kamourier, der Barry seit vielen Jahren kennt. Im Wochentakt empfängt der Parlamentspräsident derzeit internationale Politiker. US-Außenminister Anthony Blinken, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Gesandte aus dem Iran. Alle werden sie bei ihm in Beirut vorstellig, weil sie wissen, im Libanon gibt es derzeit keinen mächtigeren Politiker als ihn. Seit 2 Jahren hat das Land keinen Präsidenten, die Regierung ist nur geschäftsführend im Amt. Je mehr Opfer der Krieg mit Israel fordert, desto lauter rufen Hisbollah-kritische Parteien im Libanon Barry auf, schnell das Parlament einzuberufen, um einen neuen Präsidenten zu wählen. Der alte Mann lässt sie bislang abblitzen. Erst müsse der Krieg beendet werden, argumentiert er.
Er ist ein weiser und erfahrener Politiker, hart im Nehmen und zugleich äußerst flexibel,
sagt sein Parteifreund Mohammed Khawaja anerkennt. Dadurch schaffe er es, den in der libanesischen Politik so wichtigen Konsens herzustellen. Aber nicht alle Urteile über Barry fallen so wohlwollend aus. Nabi Barry ist ein Dieb, riefen Tausende auf den Straßen im Jahr 2019, als es einen landesweiten Aufstand gegen die gesamte politische Elite im Land gab. Schlägertruppen der Amal gingen damals gegen die Demonstranten vor.
Corrupt Warlord.
Barrys Zeit sei abgelaufen, sagt Makram Rabah von der AUB, der amerikanischen Universität in Beirut. Er sei ein korrupter Warlord, der wie das gesamte politische System dafür gesorgt habe, den Libanon in den Ruin zu treiben. Kritik wie diese sitzt Nabi Barry aus. Mit 86 Jahren denkt er nicht ans Aufhören.
Auch wenn jetzt die Gespräche über die Waffenruhe laufen, die Kämpfe und Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah gehen unvermindert weiter. Wie sieht's da jetzt gerade aus?
Ja, es sind wirklich die täglichen Schreckensmeldungen. Es gab Beschuss aus dem Libanon heraus heute Morgen auf Israel. Da sind 4 Menschen im Zentrum des Landes leicht verletzt worden, sagen israelische Rettungsdienste. Auch auf den Norden Israels wurden laut Militär wieder einige Geschosse aus dem Libanon abgefeuert. Von etlichen Geschossen ist da die Rede. Über mögliche Schäden und Verletzte weiß man da nicht allzu viel. Und aus dem Libanon gibt es auch wieder Berichte über israelische Angriffe, unter anderem auf ein Gebäude im Süden der Hauptstadt Beirut. Auch dabei gab es laut der staatlichen Nachrichtenagentur NNA in der Nacht Verletzte.
Mhm. Zu den Angriffen hat mich heute eine Zahl besonders beschäftigt. Die kam von UNICEF aus dem Libanon. 200 getötete Kinder.
Ja, es ist übel wie in Gaza auch. Ne? Bei den Kämpfen zwischen Israel und der Miliz sind eben mehr als 200 Kinder allein im Libanon getötet und mehr als 1.100 weitere verletzt worden. Wir reden nur über Kinder. Ja? Das hat UNICEF jetzt auch offiziell bestätigt. Und die Zahlen kommen jetzt nur aus den vergangenen 2 Monaten, wo ja halt auch der Krieg ausgeweitet wurde dann auf den Libanon. Ne? Der Sprecher des Kinderhilfswerks von UNICEF Elda sagt, dass die Kinder im Libanon jetzt ähnlichen Horror wie die Kinder von Gaza erleben. Und auch er macht Israels Armee heftige Vorwürfe bei ihren Einsätzen gegen die Hamas. Mehr als 43.000 Menschen sind ja im Gazastreifen insgesamt schon ums Leben gekommen und 70%, also fast 3/4, sind Frauen und Kinder, wenn man UNICEF glauben darf. Das sind heftige Zahlen.
Ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es ja umso wichtiger, dass es endlich mal einen Waffenstillstand gibt. Im Libanon könnte das vielleicht klappen, das haben wir ja vorhin schon gehört, aber die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, die stehen ja eigentlich dauerhaft auf der Kippe, gerade wo sich Katar jetzt als Vermittler aus den Verhandlungen zurückgezogen hat. Wie ist da jetzt gerade die Entwicklung?
Ja, nicht gut wäre noch übertrieben gesagt. Ja. Also es gab ja schon mehrere vergebliche Gesprächsrunden. Jetzt ist es so, ne, die Führung der Hamas ist sogar abgereist und hat Katars Hauptstadt Doha komplett verlassen, ne, haben die Emirate jetzt auch bestätigt. Geschlossen soll das werden, soll das Politbüro der Hamas da wohl noch nicht. Aber es ist halt auch noch unklar, wann es wieder aufmacht, wie es mit den Gesprächen weitergeht und so weiter. Die USA haben sich nochmal eingeschaltet in Sachen Hamas und haben sich an die Türkei gewendet, an Erdogan konkret. Und weil der überlegt hatte, hochrangige Hamas-Funktionäre, die wie gesagt ja auch gesuchte Terroristen sind, aufzunehmen. Und die USA haben gesagt, macht das besser nicht. Ja, da können wir euch nur vorwarnen, dass damit würdet ihr euch keinen Gefallen tun, wenn ihr diese Leute jetzt aufnehmen würdet.
Ja, Thomas, damit sind wir am Ende heute.
Ja.
Das war unser Podcast Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Den Podcast gibt's jeden Tag morgens und nachmittags, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Kann ich auch nur empfehlen. Danke fürs Zuhören.